Deutschlandfunk. Der Tag.
Wer hierzulande arm ist und Kinder hat, lebt im wohlhabenden Deutschland in einer Blase, von der viele Gut- und Besserverdienende nichts mitbekommen. Obwohl führende Politikerinnen seit fast 20 Jahren immer das Gleiche sagen.
Unser Ziel ist nachhaltig Kinderarmut senken.
Das ist ein ganz konkreter Schritt zur Bekämpfung der Kinderarmut, der seit vielen Jahren gefordert wird.
Kinderarmut in einem reichen Land wie Deutschland ist eine Schande.
Nacheinander gehört haben wir da gerade Angela Merkel und die beiden früheren Familienministerinnen Ursula von der Leyen, CDU, und Manuela Schwesig, SPD. Beide sind längst in anderen Ämtern. Das Problem Kinderarmut ist aber geblieben. Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten 20 Jahren so prekär verändert, dass die Leute am unteren Ende der Einkommensskala zwar Jobs haben, aber trotzdem nicht über die Runden kommen. Vor allem dann, wenn sie eine schlechte oder gar keine Ausbildung haben. Geht es den Eltern schlecht, geht es fast immer auch den Kindern schlecht. Was also tut jetzt Not? Mehr Geld, weniger Bürokratie bei den Antragsformularen, mehr Sprachförderung und weniger Stundenausfall? Und warum bekommen eigentlich alle gleich viel, Reiche und Arme? Wir lassen uns das erklären und sprechen dann mit einem Jugendarbeiter aus Leverkusen. Zweite Station ist Berlin. SPD und CDU wollen dort in Zukunft gemeinsam regieren. Bringt das frischen Wind nach Berlin? Wir klären das. Ich bin Barbara Schmidt-Matern und freue mich, dass Sie zuhören. In ihrem Koalitionsvertrag, da hat die Ampel eine sogenannte Kindergrundsicherung beschlossen. Sie steht damit also im Wort. Andererseits pfeifen es die Spatzen ja gerade von den Dächern, dass die Stimmung zwischen Grünen, FDP und SPD alles andere als gut ist in der Regierung. Und am Wochenende hat FDP-Chef Christian Lindner der grünen Familienministerin Lisa Paus per Zeitungsinterview gleich die nächste Kröte serviert. Diesmal nämlich geht es um die sogenannte Kindergrundsicherung. Für die Grünen ein totales Herzensanliegen, über das sie schon seit Jahren reden. Für den Finanzminister ist dieses Projekt hingegen, Zitat, derzeit nicht realisierbar. Tja, was stimmt da nun und wer hat die besseren Argumente? Das habe ich Jörg Münchenberg in unserem Hauptstadtstudio gefragt und ich wollte zunächst wissen, ob der Gesetzentwurf für die Kindergrundsicherung überhaupt schon vorliegt.
Nein, der liegt nicht vor. Es gibt bislang nur Eckpunkte, also wirklich ganz allgemein aufgeschrieben, was sich Familienministerin Paus da vorstellt. Das hat sie vor ein paar Monaten mal präsentiert. Aber sie sagt eben auch, es verändert sich ja noch viel, zum Beispiel Inflationsrate. Da müssen wir mal abwarten, wie die Lage sich entwickelt über das Jahr. Und dann kommt das vielleicht im Sommer. Aber selbst das ist jetzt mal dahingestellt. Man muss vielleicht ergänzen, diese Kindergrundsicherung soll ja erst ab 2025 kommen. Also auch bei dieser ganzen Streitfrage jetzt, wie viel kostet das, wie soll das finanziert werden, muss man sehen, es geht hier um die mittelfristige Finanzplanung. Für den Haushalt 2024 ist das noch nicht so schrecklich relevant, sondern dann aber eben für 2025. Und weil diese Planung eben jetzt schon quasi bei 2024 mit dem Haushalt da auch mit drin sind, sorgt das eben schon jetzt für so große Aufregung.
Bevor wir auf die politischen Auseinandersetzungen kurz nochmal eingehen, lass uns vielleicht mal bei den wichtigsten, ja, ich nenne es mal Grundpfeilern bleiben dieser Kindergrundsicherung. Könntest du sagen, was die wichtigsten Stützen sind, auf denen dieses Konzept beruht?
Es ist so, es gibt im Augenblick so ein Sammelsurium von verschiedenen Hilfsleistungen, die der Staat jetzt an Familien gibt. Es gibt das Kindergeld, das dürfte wohl jeder kennen. Für das erste Kind ist das nochmal deutlich angehoben worden, jetzt 250 Euro pro Monat. Dann gibt es verschiedene Zuschüsse, zum Beispiel aus dem Teilhabegesetz. Da geht es dann auch um Bildungsmaßnahmen. Das muss man aber alles extra beantragen. Und es gibt eben den Kinderzuschlag. Das ist für Menschen mit kleinem Einkommen, aber auch diese Leistung, die aber nicht in Hartz IV sind, und auch diese Leistung muss aber extra beantragt werden, wenn Eltern eben nicht genug zum Leben verdienen. Und das Problem ist, dass eben diese Leistung teilweise bislang sehr aufwendig und doch sehr bürokratisch beantragt werden müssen, bis auf das Kindergeld, das ist viel einfacher. Und es gibt eben Untersuchungen, die besagen, beim Kinderzuschlag oder auch andere familienpolitische Leistungen, die werden von Eltern nur bis zu 30%, 35% abgerufen, obwohl das eben viel mehr Leute bekommen würden, einfach weil man es nicht weiß oder weil es eben zu bürokratisch ist. Und das alles soll verändert werden durch die Kindergrundsicherung. Das soll ein digitales Portal werden, wo auch viel automatisiert wird, in der Hoffnung, dass dann eben auch mehr Menschen die Leistung bekommen, die ihnen eigentlich zustehen.
Verstehe ich dich also richtig, dieses, ich zitiere dich mal, dieses Sammelsurium an Hilfen, was es jetzt zurzeit gibt, das soll ersetzt werden durch ein Gesamtkonzept Kindergrundsicherung oder soll das als Add-on sozusagen noch oben drauf kommen?
Vorrangig, so steht es auch im Koalitionsvertrag, soll das eben gebündelt werden als Kindergrundsicherung. Und soll vor allen Dingen digitalisiert werden über dieses Online-Portal, damit es eben auch einfacher zugänglich ist für die Menschen. Aber man will das dann quasi nochmal aufspalten. Es soll sozusagen eine Garantiezahlung geben. Das wäre dann das Kindergeld. Das bekommt ja erstmal jeder, der Kinder hat. Und der zweite Teil der Kindergrundsicherung, das ist dann ein einkommensabhängiger Teil, der, um das verkürzt darzustellen, je bedürftiger man ist, desto mehr bekäme man diesen zweiten Teil. Menschen, die sehr gut verdienen, die würden dann eben nur dieses Kindergeld bekommen, respektive Freibetrag für Kinder weiterhin.
Höre ich daraus jetzt in deiner Schilderung, dass da eine doch stärker soziale Komponente mit reinkommt, dass man weg will von diesem Gießkannenprinzip, jeder bekommt gleich viel, egal wie viel er schon hat?
Das Kindergeld bekommt ja wirklich jeder, der Kinder hat. Und das ist eben auch relativ einfach von der Beantragung her. Beim Kinderzuschlag quasi hängt das eben wirklich von der eigenen Einkommenssituation ab. Also da ist eben ganz klar sozusagen eine sozialpolitische Komponente mit dabei. Also das Prinzip will man eigentlich gar nicht so schrecklich verändern. Was da schon wichtig ist, ist die Frage, dass man einfach das viel zugänglicher macht, einfacher macht für die Menschen, die es bekommen sollen. Und dann ist natürlich der große Streitpunkt im Augenblick, die Familienministerin sagt, wir müssen auch die Leistungen insgesamt da noch ein bisschen ausweiten. Und da tritt der Finanzminister eher auf die Bremse und sagt, wir haben ja schon den Kinderzuschlag und auch das Kindergeld jetzt zum Jahresbeginn deutlich erhöht auf diese 250 Euro. Wenn man das jetzt noch vereinfacht, dann nehmen das natürlich mehr Menschen in Kauf. Aber da sagt Lindner, mit 2 Milliarden kämen wir Pi mal Daumen ganz gut hin. Und selbst da gibt es dann schon Streit. Auch da sagt schon die Familienministerin, das wird nicht reichen, wenn dann plötzlich 80-90% der Anspruchsberechtigten wirklich das beantragen würden, dann wären wir allein schon bei 5 Milliarden. Also selbst da geht dann schon sozusagen die Schere auseinander.
Und damit sind wir auch schon mitten in der politischen oder innerkoalitionären Debatte drin, rund um dieses Thema Kindergrundsicherung. Die Familienministerin Lisa Paus von den Grünen veranschlagt ja 12 Milliarden Euro für ihr Projekt. Hand aufs Herz, es klingt wahnsinnig viel. Oder würdest du als Haushaltsfinanzexperte sagen, das ist ein angemessener Betrag?
Natürlich muss man das immer in Relation setzen zu dem, was tatsächlich zu verteilen ist. Und klar ist, dass der Haushalt jetzt für 2024 plus mittelfristige Finanzplanung ist der Verteilungsspielraum extrem überschaubar. Das ist der erste Punkt sozusagen, wenn man den Rahmen einhalten will, sprich Schuldenbremse eben eingehalten werden soll, was ja Lindner auf jeden Fall wieder machen will, dann gibt es sehr wenig zu verteilen. Und dann gibt es eben noch viele andere Posten, zum Beispiel Verteidigung. Da geht es ja auch mindestens um 10 Milliarden obendrauf, die Boris Pistorius da zusätzlich fordert. Ja, und dann sieht man halt ganz schnell, wenn man einen zusätzlichen Verteilungsschlüssel hätte von 15 Milliarden Pi mal Daumen jetzt, wird das eben ganz schnell, kommt man dann sozusagen an die Decke. Und insofern sind dann natürlich diese 12 Milliarden, die jetzt die Familienministerin da zusätzlich in den Raum gestellt hat, sind natürlich schon sehr, sehr viel Geld. Und dann stellt sich natürlich sehr schnell auch die Frage der Prioritäten. Also wo setzt die Ampel, sagt, das wollen wir unbedingt machen, dass die Kindergrundsicherung kommen soll. Das ist nicht umstritten. Aber die Frage ist natürlich am Ende die der Ausgestaltung. Und da, obwohl die SPD das auch will, ist die da auch etwas zurückhaltender, um es mal so zu formulieren. Also diese 12 Milliarden, das ist schon angesichts der aktuellen Haushaltslage echt eine Ansage.
Also wie wir es aus den letzten Wochen und Monaten auch schon kennen, Grüne und FDP gehen aufeinander los. Bei der SPD weiß man nicht so ganz genau, wo sie steht. Ich würde da gern noch einmal nachhaken. Diese Ampel wird geführt von einem SPD-Kanzler, der die Zeitenwende in der Verteidigungspolitik ausgerufen hat. Erkennst du, Stand heute, dass der SPD auch eine Zeitenwende im Kampf gegen Kinderarmut wichtig ist?
Auf jeden Fall. Das hat auch Kevin Kühnert heute, der Generalsekretär der SPD, in einem Interview auch nochmal klar betont. Also die SPD will da auch unbedingt dran. Die Frage ist eben einfach dann schon, wie viele Milliarden darf das sozusagen mehr kosten? Es gibt verschiedene Überlegungen, dass man sagt, vielleicht lässt man das Ganze ein bisschen später erst in Kraft treten, gewinnt damit also nicht 2025, sondern eben tatsächlich ein bisschen später. Oder man fängt eben erstmal langsam an, dass mehr Leute Zugang bekommen, aber dass man eben die Leistungen nicht erhöht. Also da gibt es schon so ein paar kleine Stellschrauben, wo die SPD erkennen lässt, da hat sie durchaus Sympathie dafür, weil sie da die Grünen tatsächlich am Ende nicht unterstützt. Also auch die 12 Milliarden, da würde ich mal sagen, steht der grüne Koalitionspartner doch ziemlich alleine da.
Dankeschön in unser Deutschlandfunk Hauptstadtstudio an Jörg Münchenberg. Tschüss.
Tschüss.
Wir bleiben beim Thema. Am Telefon erreicht habe ich am Nachmittag Rüdiger Porsch. Er ist 66 Jahre alt, Diplompädagoge im Ruhestand und arbeitet jetzt ehrenamtlich weiter mit Kindern und Jugendlichen in Leverkusen und dort im Jugendzentrum Bunker. Ich habe Rüdiger Porsch als erstes gefragt, wer seine Schützlinge sind.
Ja, das sind Kinder und Jugendliche im Alter von 6 Jahren bis 18 Jahren in der Regel im Schnitt. Es gibt aber auch junge Erwachsene, das heißt bis 27 Jahre, die besuchen die Einrichtung, nutzen die unterschiedlichen Angebote. Musik ist ein wichtiger Bereich, Sport ist ein wichtiger Bereich, Kommunikation, sprich es gibt einen offenen Bereich, wo täglich alle Kinder sich treffen, ist so eine Anlaufstelle und von da aus wird dann zu den Angeboten verwiesen oder von da aus nutzen die Kinder die Angebote. Und halten sich da auf und für viele ist dann mittlerweile auch so ein zweites Zuhause. Die kommen oft direkt nach der Schule, wenn dann möglich ist, dahin und halten sich mehrere Stunden da auf und das über 5, 6 Tage in der Woche. Es gibt einen großen Anteil von Stammpublikum, das heißt Kinder, die eigentlich täglich oder mehrfach in der Woche kommen. Und insofern ist das ein ganz zentraler Bereich für die Kinder, die diese Einrichtung nutzen. Ne?
Bunker klingt jetzt nicht unbedingt so gemütlich, aber die Kinder kommen gerne.
Die kommen gerne. Es wäre schöner, wenn es ein anderes Gebäude wäre. Es ist so ein alter Hochbunker aus dem Krieg eigentlich noch. So ein Betonkasten mit meterdicken Betonwänden irgendwie. Der ist so ein bisschen umgestaltet und hergerichtet auf die Bedürfnisse. Ist natürlich eingeschränkt aufgrund der Vorfunktion irgendwie. Aber für die Kinder ist es wichtig, dass es so einen Ort gibt in dem Stadtteil da, dass sie den einfach nutzen können irgendwie. Und der wird auch sehr gut angenommen.
Wird sehr gut angenommen von Kindern aus allen möglichen Ländern der Welt, aus allen möglichen sozialen Schichten oder gibt es da einen bestimmten Fokus?
Also es gibt natürlich einen Fokus, es gibt viele im Umfeld, die haben beengte Wohnverhältnisse, die haben schwierige Lebenszusammenhänge, irgendwie familiäre Probleme, die natürlich das als Anlaufstelle nutzen, einfach sich einen Raum zu schaffen, der für sie geeignet ist und wo sie ihren Bedürfnissen nachgehen können. Das ist ein ganz zentraler Punkt, dass die Kinder sich da so wiederfinden und sich um sich selber kümmern können, aber auch Leute da sind, die sich mit ihnen darüber auseinandersetzen, was sie eigentlich machen wollen und ihren Bedarfen gerecht werden oder so. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Also es geht um die Kinder, die stehen da im Fokus, da wird drauf eingegangen. Und manchmal sind 20, 30 Nationen, die sich da irgendwie tummeln, die kommen überall her. Und viele sind kurz da, manche sind auch schon viele Jahre da irgendwie. Und man sieht, wie da die Sachen auch zusammenwachsen, wie die Leute sich befreuen, wie die miteinander klarkommen und ja, wie das eigentlich auch eigentlich ganz gut funktioniert. Es gibt natürlich Reibereien anfänglich irgendwie zwischen unterschiedlichen Ethnien auch schon mal, aber in der Regel merkt man mit der Zeit, kommen die alle miteinander ganz gut klar.
Der Grund, warum wir uns heute verabredet haben, ist ja das Thema Kinderarmut und die Pläne, was die Bundesregierung dagegen unternehmen will. Wenn Sie jetzt sagen, bei Ihnen wird auch viel miteinander gequatscht, es gibt da so einen Kommunikationsraum, gibt es so ein gemeinsames Thema, das die Kinder beschäftigt oder ist das alles sehr individuell?
Ja, man muss jetzt herausfiltern bei der Arbeit. Also man kann nicht sagen, dass man über solche Probleme sprechen und natürlich mit den Kindern nicht welche Probleme geht so, sondern das ergibt sich aus dem Lebenszusammenhang. Wie gesagt, es ist so eine Art Lebensfeld oder Lebenswelt, wo die sich bewegen, wo sie sich zu Hause fühlen. Und da kriegt man natürlich mit der Zeit, kommt man ins Gespräch, man baut eine Beziehung auf und man lernt sich kennen, schätzen und vertrauen. Und da auf diesem Weg, auf dieser Ebene, kommt es dazu, dass man natürlich viel über die Kinder weiß, über die Eltern, über ihre Lebenssituation. Und das ist ganz wichtig. Und dann kann man da ansetzen und kann gucken, wie man die unterstützen kann eigentlich. Das ist natürlich immer sehr begrenzt irgendwie, weil man hat bestimmte Entscheidungsbefugnisse, hat man nicht, aber man kann ihnen zumindest einen Rahmen bieten, wo sie sich erstmal wohlfühlen, wo sie sich selber irgendwie vertraut fühlen und wo sie sich angenommen fühlen. Das ist der zentrale erste Schritt, den man einfach tut in so einer Jugendeinrichtung.
Also und das dass Sie also erstmal so ein bisschen, oder sagen Sie?
Ja, es geht einfach darum, dass Sie sind ja darauf, was diese Bestrebungen in der Politik jetzt, was das da bewirken könnte oder was bewirken sollte irgendwie. Grundsätzlich gibt es da Bedarf auf allen Ebenen. Ist wichtig, die Kinder einfach finanziell besser auszustatten, also sprich materielle Situationen, die zu verbessern, ist aber nur ein Schritt. Insgesamt müssten die Angebote für die Kinder in den Welten, in denen sie sich bewegen, sprich Schule oder Jugendeinrichtung, aber auch im Freizeitbereich, das müsste für die meisten Kinder eigentlich erschwinglich und zugänglich werden. Und daran muss eigentlich gearbeitet werden. Und da gibt es einfach viele Defizite.
Das glaube ich. Also klingt nach einer Menge Holz. Vielleicht können wir das so ein bisschen aufdröseln. Ich habe mir hier einen Notizzettel gemacht, da steht drauf, woran fehlt's? Geld, Essen, Bildung, Betreuung, Zeit. Wenn Sie jetzt so die wichtigsten drei Dinge auswählen sollten, woran es diesen Kindern, mit denen sie arbeiten, am meisten fehlt? Was wäre das?
Also zum einen, ich würde das jetzt nicht gegeneinander aufwiegen, aber wichtig ist natürlich die materielle Ausstattung. Das fängt schon bei, wenn Sie sich da den Warenkorb mal angucken, den Kinder, die zum Beispiel in Hartz-IV-Bezügen leben. Da gibt es viele, die in den Einrichtungen auch kommen. Das ist natürlich sehr mager, was da für die Kinder übrig bleibt. Ich glaube, die Ausgaben für Bildung sind je nach Altersgruppe bei 1 Euro pro Monat oder sowas. Ne? Das ist sehr wenig. Ne?
Also und Schulhefte auch, oder?
Ja, genau. Und Stifte, wenn sie das mal hochrechnen. Wenn sie, ich weiß nicht, ob sie Kinder haben, dann wissen sie, was sie da im Monat vielleicht für Kinder ausgeben an Schulkram, den sie einkaufen müssen. Aber auch zum Beispiel, wenn sie irgendwo mal ausgehen, was trinken wollen oder vielleicht will das Kind mal ins Kino und so. Und das ist dann für Leute, die in solchen Bezügen leben, schon fast unmöglich. Da muss schon eine Unterstützung stattfinden. Und das ist zum Beispiel die Aufgabe so einer Einrichtung. Wir organisieren Kinobesuche, gehen ins Fußballstadion irgendwie mit denen, machen Gartenbauprojekte, machen Bastelprojekte, fahren ins Phantasialand. Es geht da um Beteiligung, gesellschaftliche Teilhabe zentral auch. Und das versuchen wir da umzusetzen. Und da müsste eigentlich deutlich mehr investiert werden, aber nicht nur in diesem Bereich Jugendarbeit, sondern auch im Bereich Schule müsste eigentlich deutlich für die Kinder, die da benachteiligt sind, da müssen deutlich stärker gefördert werden. Was natürlich aufgrund der Situation der Schulen und der Lehrer ist ja auch in aller Munde, die sind alle auch stark belastet. Es gibt zu wenige, ist natürlich schwierig im Moment. Da muss einfach mal so ein Weg gefunden werden. Und ich glaube, das ist so ein strukturelles Problem einfach, dass da dieser Bereich Bildung und Kinder und Jugendliche, die sind unterversorgt. Und man muss sich ja nur die Statistiken hier von der OECD angucken, was Deutschland für Bildungsausgaben tätigt. Das ist dann von allen Staaten, die da in der OECD sind, ist da, glaube ich, im unteren Drittel. Da findet man Deutschland dann. Und das ist natürlich dann sehr mager und macht auch das Problem offensichtlich, dass da einfach auch wenig investiert wird in den Bereich. Ne?
Gibt es aus der letzten Zeit Ihrer Arbeit ein Kind, einen Jugendlichen, der Sie besonders beeindruckt oder vielleicht auch ein bisschen runtergezogen hat mit seinem Schicksal?
Ja, da gibt es immer wieder Jugendliche. Ganz konkret kann ich Ihnen ja jetzt einen Fall schildern von dem jungen Mann, der endlich also sehr konstruktiver, netter Mensch persönlich irgendwie, der aber irgendwie durch diese ganzen Rahmenbedingungen, sprich Eltern, Vater weg, Mutter, kümmert sich nicht richtig irgendwie und alleine gelassen, dann die unterstützt man und dann gerät er in so eine Drogenproblematik und ist vollkommen abgedriftet, ist in einer Landesklinik gelandet irgendwie und hat sich auch nicht mehr berappelt. Das ist natürlich eine sehr harte Geschichte irgendwie, aber das passiert und ist auch sehr traurig, vor allem wenn es dann so ein konstruktiver, positiver Mensch ist eigentlich von seiner Grundstruktur, der aber aufgrund der Rahmenbedingungen so abdriftet und eigentlich so ein bisschen sein Leben vergibt. Das ist sehr tragisch, das muss man sagen. Das ist auch schwer zu verstehen, ne, wie sowas funktioniert.
Also ich höre aus Ihren Schilderungen raus, dass natürlich Geld, fehlendes Geld ein großes Problem ist, das aber
ist ein Problem, das Geld natürlich fehlt, aber grundsätzlich ist es darum, dass einfach so die Betreuungsstrukturen, die müssen stärker genutzt werden, die müssen ausgebaut werden, die Förderstrukturen müssen deutlich verstärkt werden, was das betrifft. Ne? Und es geht darum, dass auch in der Öffentlichkeit das Thema einfach stärker dargestellt wird, an die Problematik in der Öffentlichkeit stärker nach vorne gebracht wird. Wir machen, wie gesagt, mit dem Netzwerk Kinderarmut, mit dem wir auch schon mal so Präsentationen in Leverkusen in der Rathausgalerie machen, versuchen wir das Ganze an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist gut besucht, da kommen manchmal 10, 20, 30.000 Leute. Und die versuchen wir irgendwie anzusprechen und auf die Problematik hinzuweisen. Und wir waren die ersten Male sehr überrascht, dass viele Leute, die das Problem überhaupt nicht wahrgenommen haben, also für die war klar, eigentlich gibt es hier bei uns keine Kinderarmut in Leverkusen oder in Deutschland. Das wird gar nicht wahrgenommen, das Thema.
Hat Sie das denn verwundert?
Das hat mich natürlich deswegen gewundert, weil ich natürlich täglich auch diese Armut erlebe im Jugendzentrum. Ne? Und das ist natürlich klar, für mich ist das präsent, aber viele Leute, die haben mit diesen Welten so wenig zu tun, die haben da so wenig Kontakt. Das ist für die dann überraschend, sind aber dann oft auch sehr, sehr empathisch da und spenden auch irgendwas. Also die sind dann schon überrascht irgendwie und können sich nicht vorstellen und sagen natürlich dann, ja, dann müsste ja was gemacht werden. Und das ist so der Ziel von diesem Netzwerk Kinderarmut, mit dem ich eigentlich zentral auch noch arbeite, dass da einfach mehr passiert und der Fokus, das Bewusstsein auf diese Problematik gelenkt wird.
Herr Pausch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist, oder Sie haben es ja auch schon in Ihren eigenen Worten gesagt, es ist ein Mangel an Angeboten auch da. Nun versucht die Politik ja mit dieser sogenannten Kindergrundsicherung zunächst einmal das Geld bereitzustellen, aber auch den Anspruch, dass man ja Hilfsleistungen, dass man mehr Angebote für Kinder bereitstellen kann. Nur was nützt alles Geld? Was nützen alle vereinfachten Formulare, wenn die Angebote gar nicht da sind?
Ja, genau. Das aber das andere ist ja die Entwicklung zum Beispiel in solchen Bereich, wo die Kinder sich aufhalten, sprich Schule und Jugendzentrum oder Kindergarten. Da ist natürlich ganz klar, dann es geht nicht nur um die Grundsicherung jetzt in dem familiären oder in dem Lebensumfeld mit ihren Partnern oder Eltern, wie auch immer. Und dann geht auch darum, dass die Bereiche, wo die sich eigentlich dann auch treffen, aufhalten, dass sie da einfach eine stärkere Förderung bekommen können. Also ich kann das jetzt nur aus Sicht der Jugendzentren sagen, da ist ja in den letzten 30 Jahren arg gerupft worden, also gespart worden. Ich bin 91 da angefangen und wir waren mit 4 pädagogischen Kräften und jetzt in der Einrichtung, glaube ich, noch 2,5. Die Honorarkräfte sind um 70% gekürzt worden. Und das macht die Arbeit natürlich schwierig. Also sie sind schon tendenziell, dass die Investitionen in diesem Bereich, die sind eigentlich zurückgegangen. Wie das definitiv genau in der Schule ist, kann ich nicht beurteilen. Ich höre eben aber immer nur, dass die Schulen alle überlastet sind, zu wenig Lehrer da sind. Da scheint das gleiche Problem zu sein, wie in den Kindergärten auch.
Ein Stichwort würde mich nochmal sehr interessieren. Das ist das Stichwort Bürokratie. Ist das ein großes Problem in der praktischen Arbeit, sowohl für die Familien als auch jemanden wie Sie, der jahrzehntelang in der Jugendarbeit gearbeitet hat?
Also grundsätzlich ist Bürokratie immer ein großes Thema, weil eigentlich können Sie heute nur noch irgendwie, also in meiner Arbeit war es so, dann in der Einrichtung davor, Sie können nur noch über Projekte eigentlich so bestimmte Sachen, die einen besonderen Anspruch haben, eine bestimmte Qualität, die können Sie nur bewerkstelligen, wenn Sie an Projektgelder kommen. Das heißt, Sie müssen Anträge stellen und alles Mögliche liefern, irgendwie, damit Sie überhaupt zu Geld kommen oder so. Mit diesen normalen Mitteln, die wir haben, konnten wir bestimmte Angebote können wir gar nicht machen. Genau wie dieses Gartenbauprojekt, was ich mit dem Bunker jetzt mache. Das geht nur, weil da irgendwelche dritte Geldgeber sind. Die GAVO alleine kann das gar nicht finanzieren. Ne? Und das ist ein großes Problem. Und dann fängt es zum Beispiel ganz konkret bei den Familien, wenn sie dieses BUT-Formular, das, was da geht, also Bildung und Teilhabe, wo die Kinder dann irgendwie pro Monat, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch 10 Euro sind, diese da abholen können, dann müssen sie ein Formular ausfüllen, dann müssen sie damit zum Amt, dann müssen sie da irgendwie bearbeiten lassen irgendwie und das habe ich schon sehr ungern gemacht, weil das ein riesen Hallas ist irgendwie und weil das auch nicht im Verhältnis zu dem, was da nachher rauskommt, steht und das ist schon auch ein Problem und da müsste man grundsätzlich gucken, das ist für viele Familien, da fängt schon an, dass die Busfahrt zur AGL, um diesen Antrag abzugeben, das hat Geld, dass sie das gar nicht haben. Oder sagen, das ist die Kosten und so viel Geld, da hinzufahren, wo ich das herholen. Ne?
Einen Aspekt möchte ich gerne noch ansprechen, weil er immer wieder in der Diskussion auch auftaucht. Das ist das Stichwort Missbrauch von Hilfsleistungen. Also es gibt einige gesellschaftliche Kreise, die sagen, zahlt kein Bargeld oder zahlt keine Geldüberweisungen an die Eltern aus. Die Kinder haben davon nichts. Ist das ein Vorurteil oder welche Erfahrungen haben Sie damit?
Also ich glaube, dass es solche Fälle natürlich gibt. Also Betrug gibt es natürlich nicht, gibt es auch in den Kreisen, aber die gibt es natürlich überall. Aber deswegen, nur weil natürlich Einzelne da irgendwie vielleicht Leistungen missbrauchen, das Ganze irgendwie so unter dem Mantel abzubügeln, das halte ich für vollkommen falsch. Also es ist schon so, dass der Großteil der Leute wirklich eben das nicht tut irgendwie und wirklich händeringend guckt, dass sie ihr Leben auf die Kette kriegen. Und dann so ein Argument gegen Menschen, die so wenig Geld haben, vorzubringen, finde ich schon ein bisschen zynisch dann auch oder was. Ne? Und dann zu verweisen auf bestimmte Fälle, die gibt es ja immer wieder, dass da einer missbraucht und Geld einkassiert, fehlerhaft oder weil er gar keinen Anspruch hat im Prinzip, die gibt es natürlich. Aber man kann jetzt nur, weil wenige Prozente da irgendwie sowas machen, so eine Riesengruppe irgendwie in so ein Raster rein und sagen, dass, die machen ja eh nur Unfug damit oder die kriegen zu Unrecht irgendwelche Gelder. Das ist vollkommen daneben. Ne?
Rüdiger Pausch, ehrenamtlicher Jugendbetreuer im Jugendzentrum Bunker in Leverkusen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ja, gerne.
Was sich in Berlin etabliert hat, ist ein System. das System SPD. Auch das muss sich verändern. Rot liegt wie Mehltau über unserer Stadt.
Das war jetzt Wahlkampf hin oder her nicht so besonders freundlich, was der CDU-Spitzenkandidat in Berlin da über die SPD vom Stapel gelassen hat. Mehltau ist immerhin eine Pilzerkrankung. Aber frei nach Adenauer, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Will Christdemokrat Kai Wegner es nun doch mit der SPD probieren? Knapp 2 Monate nach der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus haben CDU und SPD an diesem Montag ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Rot-Grün-Rot ist damit erstmal Geschichte. Künftig wird das Land Berlin von einer schwarz-roten Koalition regiert. Was bedeutet das für den Autoverkehr, für die Sicherheit und für das Reizthema Enteignungen großer Wohnkonzerne in der Bundeshauptstadt? Das kann ich mit Claudia van Laak besprechen, unserer Landeskorrespondentin. Hallo Claudia.
Hallo, guten Tag.
Claudia, wir haben eben den O-Ton gehört von Kai Wegner, in dem er die SPD zu Wahlkampfzeiten, muss man immer hinzufügen, als Mehltau bezeichnet hat. Ist ja nicht so ganz freundlich, das zu sagen. Jetzt haben sie ein paar Wochen zu Koalitionsverhandlungen zusammengesessen, die beiden Parteien, CDU und SPD. Hinterher betrachtet, würdest du sagen, jetzt können die miteinander?
Also das hat sich wirklich total gedreht und ich habe ja schon mehrere Koalitionsverhandlungen auch hier im Land Berlin verfolgt. Also das selten so einmütig erlebt und auch selten wirklich so lösungsorientiert, zielorientiert verhandelt. Immer im Zeitplan. Sie sind sogar oft früher fertig geworden mit den Arbeitsgruppen. Es gab keine langen Nachtsitzungen. Also ganz erstaunlich.
Hast du eine Erklärung dafür?
Ich glaube, dass eine Erklärung darin liegt, dass die beiden ja nicht so viel Zeit haben. Wir hatten ja diese Wiederholungswahl in Berlin und die Legislaturperiode, die geht einfach weiter. Also das fängt jetzt nicht von vorne an, sondern geht weiter. Das heißt, es bleibt im Grunde nur noch 3 Jahre Zeit für die beiden, dann auch in dieser Zeit was auf die Beine zu stellen, wo sie hinterher sagen können, wir waren in dem und dem Punkt erfolgreich. Das heißt, wenn man sich da von vornherein jetzt verzettelt hätte oder verhakt hätte, dann wäre natürlich die Chance, dass da hinten auch was Gutes rauskommt, sehr viel kleiner gewesen.
Wenn wir auf die Projekte dieser neuen großen Koalition künftig im Land Berlin schauen, was würdest du sagen, sind die wichtigsten Projekte?
Also es ist unglaublich viel beschlossen worden, finde ich, und sehr viel beschlossen worden, was sehr viel Geld kostet. Also 5 bis 10 Milliarden Euro für den Klimaschutz. Dann kommen da weitere Milliarden hinzu. Man will die Fernwärme zurückkaufen und auch das Gasnetz. Dann soll es ein Ankaufprogramm von Wohnungen geben. Also die sollen aus der Hand der Privaten genommen werden und in die landeseigenen überführt werden. Dann bessere Ausstattung von Polizei und Feuerwehr. Die Hochschulbudgets steigen jährlich um 5%. Der öffentliche Dienst soll attraktiver werden. Das fand ich jetzt auch interessant. Die Gehälter des Landes sollen schrittweise angehoben werden auf Bundesniveau. Also alles Projekte, Programme, die sehr viel Geld kosten.
Und du sagst Milliarden für den Klimaschutz, damit bist du eingestiegen. Das ist ja auch auf Bundesebene ein riesen, Klammer auf Streit, Klammer zu, Thema im Moment. Ist man sich da in Berlin, wo ja gerade die Verkehrspolitik beim Klimaschutz auch ein Zankapfel war im Wahlkampf, ist man sich da jetzt näher gekommen? Gibt es da ein gemeinsames Vorgehen?
Also es ist ja so, dass SPD und CDU in der Verkehrspolitik noch nie so weit voneinander entfernt waren. Also beide haben immer gesagt, wir wollen dem Auto nichts wegnehmen. Wir setzen stärker auf Anreize als auf Verbote. Und ein Anreiz ist da zum Beispiel auch die Fortführung des 29-Euro-Tickets beziehungsweise des 9-Euro-Tickets für Bedürftige. Das heißt, beide Parteien vertreten da die Ansicht, wenn wir da den öffentlichen Nahverkehr noch besser machen, noch preiswerter machen, dann steigt vielleicht der eine oder die andere oben vom Auto in die U-Bahn.
Und wenn ich nochmal weiter frage, zum Beispiel nach dem Stichwort Friedrichstraße und autofreier Friedrichstraße, was ja bundesweit viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dieses Streitthema, hat das jetzt in den Koalitionsverhandlungen noch eine große Rolle gespielt?
Also es hat insofern eine Rolle gespielt, dass man vereinbart hat, dass man die Friedrichstraße jetzt wirklich attraktiver machen will, und zwar in Zusammenarbeit mit den ansässigen Geschäftsleuten. Das war ein Vorwurf gewesen an die Grünen. Die haben das ja umgesetzt und die Friedrichstraße gesperrt, also einen Teil der Friedrichstraße gesperrt, dass das alles sehr eigenmächtig passiert wäre und eben ohne die Anwohner und die Geschäftsleute mit einzubeziehen.
Dann hast du in deiner Aufzählung eben auch erwähnt, den verstärkten Ankauf von Wohnungen durch das Land. Ist das möglich? Also ja, ich spekuliere, du kannst es dann beantworten. Ist das auch eine Reaktion auf das Thema Enteignungen, zu dem es ja sogar einen Volksentscheid gab in Berlin?
Ja, auf jeden Fall. Das ist die wichtige Antwort. Und zwar ist der Stand der, es gibt eine Kommission, die berät noch gerade und will dann, ich glaube, April, Mai ein Ergebnis vorlegen, ob es überhaupt möglich ist, auch von der Verfassung her gefragt, Enteignungen oder Vergesellschaftungen, wie es gerne genannt wird, von den Befürwortern vorzunehmen. Und eine Antwort der neuen möglichen Koalition ist dann eben, wir versuchen so viel wie möglich Wohnungen in Landeshand zu bekommen, weil eben die öffentliche Hand, das Land, ein besserer Vermieter ist als die privaten. Und damit will man auch ein bisschen der Initiative den Wind aus den Segeln nehmen. Aber es soll auch, je nachdem, wie diese Kommission entscheidet, was die vorlegt, eine Art Rahmengesetz für die Vergesellschaftung geben, was immer das heißen mag.
Und du hast bei all den wichtigen Projekten, die sich diese künftige neue Regierung vorgenommen hat, immer auch schon eine kleine Milliardenzahl dazugefügt. Ist das alles finanzierbar, was sich die neue GroKo da an Milliardenprojekten vornimmt?
Also aus dem normalen Haushalt natürlich nicht. Also es ist nicht finanzierbar. Das kann nur über irgendwelche Sondertöpfe, Sondervermögen gehen am Haushalt vorbei, wo man dann Milliardenschulden aufnimmt, die dann nicht im Haushalt auftauchen. Also ich finde ja, Berlin, was sowieso exorbitant verschuldet ist, da jetzt nochmal so extrem viele Schulden aufzunehmen, da stellt sich ja die Frage, was ist denn mit den nachfolgenden Generationen und macht man da nicht ein Bündnis, was zu Lasten gerade der jungen Leute geht?
Jetzt wird der neue regierende Bürgermeister von Berlin jemand, den über Berlin hinaus vielleicht nicht allzu viele bisher kannten, Kai Wegner von der CDU. Was ist das für einer?
Also Karl Wegner ist schon lange in der Politik, sehr, sehr lange. Er hat den normalen Weg genommen über die Junge Union, dann weiter hinauf in die Landes-CDU. Er war ein paar Jahre CDU-Generalsekretär, er saß dann lange im Bundestag, ist aber im Bundestag nicht weiter bekannt geworden, muss man sagen. Als Person ist er sehr freundlich, sehr nahbar, ein sehr menschlicher Umgang mit ihm, so berichten es auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er ist kommunikativ, er lässt sich auch beraten, er ist nicht beratungsresistent und er ist sehr zielorientiert, sagen viele. Also mein Eindruck ist, dass er jetzt mit dem Wahlsieg da wirklich eins ist mit dieser Rolle und dass er, glaube ich, sehr hart arbeiten wird als neuer regierender Bürgermeister von Berlin.
Und für die SPD-Spitzenfrau Franziska Giffey, die ja noch Regierende ist, wird es ja nun nicht so ganz leicht, weil sie den Chefinnensessel abgeben muss und künftig dann in einer Regierung unter Wegner dient. Hat sie das jetzt verkraftet?
Ja, das ist eine Frage, die sich viele stellen. Schafft sie das, sich da in die zweite Reihe zu stellen, also hinter Kai Wegner? Das müssen wir sehen. Sie hat ja noch nicht bekannt gegeben, welches Ressort sie übernehmen wird. Aber viele vermuten, dass sie die Bereiche Stadtentwicklung, Mieten, Bauen übernimmt. Also das wichtige Thema für Berlin, muss man sagen. Wie kriegt man den Neubau schneller hin, bezahlbare Mieten? Sie sagt auch, und sie hat auch heute wieder gesagt, das ist die soziale Frage der Stadt. Die Frage ist, wie geht sie dann um mit diesem Enteignungsvolksentscheid? Also Sie wird da, wenn sie dieses Ressort übernimmt, einen wichtigen Bereich verantworten. Aber die Frage ist wirklich, schafft sie das, sich da in die zweite Reihe zu stellen?
Und Claudia, deine Meinung als langjährige Berlin-Beobachterin würde mich auch interessieren, weil Franziska Giffey so eine eindeutige Wahlverliererin war bei dieser Wiederholungswahl zu den Abgeordnetenhauswahlen. Und jetzt bleibt sie in einer Regierung, wenn auch in einer neuen Regierung. Ist das richtig bei einer Wahlverliererin?
Ja, das ist eine große Frage. Es gibt ja tatsächlich auch in der SPD eine Tendenz, derjenigen, die also gegen Schwarz-Rot sind. Es gibt einige, die sagen, wir hätten lieber Rot-Grün-Rot gehabt. Dazu wird es mit Sicherheit nicht kommen. Aber es gibt tatsächlich auch einige, die sagen, die Berliner SPD, die war jetzt so lange an der Regierung und die könnte auch wirklich mal eine Auszeit gebrauchen und in die Opposition gehen. Aber die Mehrheit der Genossinnen und Genossen steht da auf dem Standpunkt, besser mit uns als ohne uns. Und ob sich jetzt die SPD in dieser Rolle als Juniorpartnerin da erholen kann. Einige sagen ja voraus, vielleicht wird sie noch kleiner werden und bei der nächsten Wahl noch schlechter abschneiden. Das müssen wir natürlich abwarten.
Das tun wir auf jeden Fall. Aber eine Einschätzung möchte ich noch dich da noch fragen, weil sie auch rückblickend ist. Wiederum nicht von Berlin aus gesehen, sondern hier aus dem fernen Köln, hatte ich oft den Eindruck im Wahlkampf, wenn es jetzt um Themen um Verkehr oder Klimaschutz ging, dass sich da so eine Berliner Zweiteilung auftat. Einmal innerhalb des S-Bahn-Rings, also das eher jüngere großstädtische Republikum versus der Speckgürtel mit vielen Menschen, die weiterhin mit dem Auto in die Stadt pendeln. Stimmt diese Wahrnehmung überhaupt? Und falls ja, könnten diese Stadtgesellschaften wieder mehr zusammenfinden?
Also die Wahrnehmung stimmt. Das ist ganz klar, wenn man sich das Wahlergebnis anguckt. Außen hat in erster Linie CDU gewählt, also die Außenbezirke. Innenstadt hat viel Grün gewählt. Und wir hatten ja vor kurzem auch einen Volksentscheid zum Klimaschutz. Da hat sich das genau noch einmal gezeigt. Also außen ganz starke Ablehnung dieses Volksentscheids für mehr Klimaschutz. Und innen gab es einige Bezirke, da ist auf jeden Fall Kreuzberg-Friedrichshain zu nennen, da gab es eine große Beteiligung und auch eine Mehrheit für den Volksentscheid. Die neue Regierung, wenn sie es dann wird und wenn sie ins Amt kommen wird, wir haben ja noch den Mitgliederentscheid der Berliner SPD davor, die sagt, wir wollen eine Regierung für alle sein, für innen und für außen, für Junge und für Alte. Das ist jetzt erstmal behauptet. Da bedarf es noch eines Beweises.
Dann warten wir doch ab. Und dem Mitgliederentscheid, gut, dass du ihn noch erwähnt hast. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass niemand jetzt ernsthaft damit rechnet, dass die Basis der SPD diesen Koalitionsvertrag ablehnt. Aber sie wird natürlich beteiligt, die Basis, per Abstimmung.
Genau, sie wird beteiligt und Jusos und linker Flügel machen ja mobil gegen den Koalitionsvertrag. Aber ich glaube nicht, dass sie die Mehrheit bekommen werden.
Dankeschön, Claudia van Laak, ins Landesstudio in Berlin.
Gerne.
Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast, der Tag. Eines will ich noch loswerden. Wir freuen uns ab sofort noch mehr über Post, denn wir wollen dem Podcast eine Frischzellenkur verpassen, so nenne ich das mal, und fragen deshalb nach, was ist gut, was ist nicht gut, was fehlt. Sollten wir eine eigene Rubrik in dem Podcast aufnehmen oder zum Beispiel einen Nachrichtenblock oder vielleicht etwas ganz anderes, auf das wir noch gar nicht gekommen sind? Post gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Barbara Schmidt-Matern, sage Danke, übrigens auch für die viele Post, die wir schon erhalten haben am Wochenende, und sage Tschüss und bis bald.